Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir diesen Lobpreis so erleben durften. Ich danke dir dafür, dass diese Lieder dich wirklich ja, loben und ehren und verherrlichen. Deine Königsherrschaft wirklich ausrufen. Wir wollen uns immer wieder eins machen mit diesen Liedern und dass unser Herz mit dem übereinstimmt, was unser Mund da singt, Herr. Du bist wirklich der König. Und du willst, dass wir in der Kraft deines Heiligen Geistes leben, Herr. Und ich bete darum, dass du mir die rechten Worte heute Morgen gibst, dass ich das verkündige, was du in deinem Herzen hast, dass ich nicht meine eigenen Gedanken verkündige. Ich bete darum, dass du wirklich die Herzen jetzt öffnest, dass du Gnade schenkst zum Hören und zum Reden, Herr. Wir wollen hören, was du uns mitzuteilen hast. Vater im Himmel, ich lobe dich und ich preise dich. Und ich gebe dir jetzt diese Zeit. Amen. Ein bisschen übersteuert, aber ich habe es noch ein bisschen.
Eher höher.
Gut. Also Thema, Oberthema. Jüngerschaft. Und was ich in der letzten Predigt letzte Woche begonnen habe, das Thema die Taufe im Heiligen Geist, da möchte ich heute ein Stückchen tiefer einsteigen. Und es hat was mit dir zu tun, es hat was mit mir zu tun, es hat was mit unserer Gemeinde zu tun, dieses Thema. Und ich kann es nicht anders sagen, ich bin überwältigt, wie die Gebete und wie das, was Anja vorgelesen hat, wie das absolut übereinstimmt mit dem, was jetzt auch in der Predigt kommen wird. Gott hat das wirklich vorbereitet. Er wirkt hier und das ist einfach super. Die Taufe im Heiligen Geist. Gott hat uns zu einem Leben mit dem Heiligen Geist berufen. Das ist die Grundlage für ein Leben in der Nachfolge, für ein Leben mit Jesus Christus. Dazu hat Gott uns berufen. Wir finden das überall in der Bibel, schon im Alten Testament. Gott hat uns zu einem Leben mit dem Heiligen Geist berufen. Und das ist ein Leben voller Abenteuer. Da ist keine Langeweile mehr. Wer mit dem Heiligen Geist lebt, hat keine Langeweile mehr. Wenn Langeweile aufkommt, kannst du sofort auf die Knie gehen und kannst sagen, Herr, geh weiter mit mir und es wird spannend. Und wir brauchen seinen Geist. Wir brauchen ihn als Feuer in unserem Herzen, das uns wirklich Schritte gehen lässt, dass wir wirklich. Ja, Jesus hat das mal gesagt, ich möchte ein Feuer anzünden. Und ich will, dass es brennt. Der Heilige Geist ist dieses Feuer, das unsere Herzen wirklich anzündet und in Brand setzt. Und Gott fordert uns in seinem Wort auf, ich habe das ganz zu Beginn bei der Begrüßung gelesen, er fordert uns auf, kontinuierlich voll Heiligen Geistes zu werden. Wir können uns mit allem Möglichen füllen, auch als Christen. Aber das Wort Gottes sagt uns, dass wir uns füllen sollen mit dem Heiligen Geist. Wenn du also Hunger hast, wenn du spürst in deinem Leben, ich möchte das haben, ich möchte den Heiligen Geist haben, mehr und mehr, wenn du diesen Hunger hast, dann kann dieser Gottesdienst dein Gottesdienst werden. Bin ich fest von überzeugt. Der Heilige Geist ist für uns Christen nicht nur ein kleiner Extrabonus, so das Sahnehäubchen auf unser Leben als Christ. Er ist das eigentliche Zentrum unserer Beziehung zum Vater. Ohne Heiligen Geist keine Beziehung zum Vater. Weil das geschieht im Heiligen Geist. Der Geist Gottes redet zu unserem Geist. Und nur durch ihn, durch den Heiligen Geist, können wir das tun, wozu Gott uns berufen hat. Es gibt Menschen, die sich mit echter Überzeugung Christen nennen. Ja, die Jesus als Herrn angenommen haben. Und ich sage es ganz bewusst, die also auch wirklich Christen sind. Die aber niemals den Heiligen Geist wirklich erlebt haben. Das gibt es. Und das ist etwas, was mich zutiefst berührt. Aus einem ganz bestimmten Grund, weil ich selbst nämlich lange Zeit in dieser Situation gelebt habe. War mehr als eine Situation, das war mein Leben ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich bin so froh darüber, dass Gott mir das offenbart hat und dass ich den Heiligen Geist empfangen durfte. Ich hatte früher zum Beispiel immer wieder so Gedanken, bin ich wirklich errettet? Ich habe das so gesagt und auch geglaubt, ja, da steht es doch im Wort, ich sehe es doch schwarz auf weiß. Aber als ich den Heiligen Geist empfangen hatte, als ich dieses Geschenk von Gott bekommen habe, da war das Problem erledigt. Ich hatte Heilsgewissheit. Ich wusste, ich bin ein Kind Gottes, ohne Wenn und Aber. Das ist so ein Punkt, der dann für dich wirklich geklärt ist, wenn der Heilige Geist in deinem Herzen lebt. Du darfst wissen, ich gehöre ihm, sein Geist lebt ja in mir, er lebt ja in mir. Das war meine Situation. Und deswegen berührt mich das so, wenn Menschen, die Christen sind, ohne die Kraft des Heiligen Geistes durch ihr Leben gehen. Und ich weiß heute, dass ganz gewöhnliche Menschen, wie ich einer bin, ich bin der Allergewöhnlichste, der so da rumläuft, aber wie ganz gewöhnliche Menschen, die mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt sind, wie sie wirklich in der Lage sind, Berge zu versetzen. Das ist nicht das eigene Werk, das ist das Werk des Heiligen Geistes. Und durch die Kraft des Heiligen Geistes werden wir in diese Lage versetzt, Berge in unserem eigenen Leben anzugehen und zu überwinden und zu versetzen. Und solche Menschen können auch die Türe für andere öffnen, damit auch sie das wunderbare Abenteuer eines Lebens mit Jesus erleben können und in dieses Leben hineinkommen können. Menschen, die mit dem Heiligen Geist leben, können andere zu Jesus führen, weil sie vom Heiligen Geist geleitet werden. Wenn wir das mit eigener Kraft versuchen, werden wir scheitern. Ich möchte dieses Thema noch ein bisschen näher beleuchten. Christsein mit und Christsein ohne die Geistestaufe. Wir reden hier von Geistestaufe, die Taufe in den Heiligen Geist. Johannes der Täufer sagt das und es ist die Wahrheit, dass Jesus der Täufer im Heiligen Geist ist. Es geht also um Geistestaufe. Warum gibt es eigentlich diesen Unterschied zwischen Christen und Christen? Hört sich ja irgendwie seltsam an. Und ich gebe zu, das kann uns verwirren. Darum möchte ich das versuchen zu erklären und Gott möge Gnade schenken, dass wir das verstehen. Denkt bitte nochmal zurück an diese 12 Ephesus-Jünger. Ich habe in der letzten Predigt über die gesprochen. Sie hatten sich durch die Predigt von Apollos bekehrt. Ganz klar. Sie sind Jünger Jesu geworden. Sie gehören ihm. Das bedeutet ohne Wenn und Aber, dass sie errettet waren. Also ganz plastisch, wenn einer dieser 12 einen plötzlichen Herztod erlitten hätte, der wäre bei Jesus gewesen. Er wäre errettet gewesen. Das war ein Jünger Jesu. Übrigens genauso wie der Schächer am Kreuz, der in seiner letzten Stunde Jesus zu seinem Herrn gemacht hat. Und Jesus gesagt hat, denke an mich, wenn du in dein Reich eingehst. Ich habe erkannt, wer du bist. Der ist nicht mehr getauft worden. Beispielsweise. Da war überhaupt keine Zeit mehr für, überhaupt keine Gelegenheit mehr für diese Dinge. Aber er bekommt die Zusage von Jesus selbst, dass er noch mit Jesus an diesem Tage im Paradies sein wird. Also ohne Wenn und Aber, diese 12 Leute in Ephesus, das waren Jünger Jesu, die errettet waren. Und dennoch, trotzdem, erkennt Paulus, dass diesen 12 Männern etwas fehlte. Das ist etwas, wo unser Verstand sagt, ja, die sind errettet, das ist es doch, worauf es ankommt. Was, da fehlt doch nichts mehr. Paulus erkennt, dass diesen 12 Männern etwas fehlt. Und obwohl sie gerettet waren, war das, was ihnen fehlte, absolut notwendig und geboten, von Jesus geboten, für ihr Leben als Nachfolger Jesu. Wäre das nicht so, hätte Paulus nicht die Notwendigkeit gesehen, diese 12 auf den Namen Jesus Christus zu taufen. Und er hätte auch nicht die Notwendigkeit gesehen, diesen 12 seine Hände aufzulegen, damit sie den Heiligen Geist empfangen. Paulus hätte sagen können, na gut, das ist halt die evangelikale Abteilung der Gemeinde in Ephesus. Hätte er sagen können. Das ist nämlich die Situation vieler evangelikaler Gemeinden. Ich sage das, ohne die Gemeinden anzugreifen. Aber das ist etwas, was wir erkennen müssen. Paulus wusste, wenn die in der Kraft Gottes leben wollen, als Jünger Jesu, die brauchen den Heiligen Geist, das ist die Apostellehre, das gehört dazu. Das ist kein Extrabonus, sondern es ist Grundlage, das ist Voraussetzung. Und Paulus wusste, diese 12, die brauchen das volle Programm. Und nicht nur erstes, zweites und drittes, sondern wirklich das volle Programm. Also hat er diesen Dienst an diesen Männern getan. Er wusste, dass das alles notwendig war. Und darum hat er sie getauft, er hat ihnen die Hände aufgelegt und sie haben den Heiligen Geist empfangen und sie haben begonnen, in Sprachen zu beten. Das wird immer wieder genannt, wenn Menschen die Gabe des Heiligen Geistes empfangen haben. Und unser heutiges Problem liegt einfach darin begründet, dass wir unseren eigenen Ideen von Christsein über den Plan Gottes, dass wir unsere eigenen Ideen darüber setzen. Wir haben Vorstellungen und wir denken, aus welchem Grund auch immer, diese Vorstellungen entsprechen schon der Bibel und sind in der Gefahr, unsere eigenen Ideen über den Plan und den erklärten Willen Gottes zu stellen. Immer wieder bekomme ich zum Beispiel beim Thema Taufe gesagt, aber ohne Taufe bin ich doch auch errettet. Darum ist doch die Taufe nicht heilsnotwendig, oder? Wer fragt sowas? Das müssen wir uns ernsthaft wirklich mal diese Frage stellen. Wer eine solche Frage stellt, die Taufe ist doch nicht heilsnotwendig, kann man doch darauf verzichten. Wer das in dieser Weise tut, der steht in der konkreten Gefahr, immer noch seine eigenen Vorstellungen über den erklärten Willen und über das Gebot Jesu zu stellen. Und auch über den Plan Gottes für sein eigenes Leben zu stellen. Gott hat einen Plan für dein Leben. Unser Leben als Nachfolger Jesu stellt uns immer wieder vor Entscheidungen. Das ist immer wieder so. Wir müssen immer wieder Entscheidungen treffen, immer wieder Gott fragen, was ist jetzt hier dran? Was sagt dein Wort? Was sagt mir dein Heiliger Geist? Und auch an diesem Punkt stehst du vor einer Entscheidung. Gott hat dir einen freien Willen gegeben und entscheiden musst du. Das nimmt dir keiner ab. Wir sind in dieser Verantwortung. Immer wieder. Und die Entscheidung hier an diesem Punkt lautet, will ich meine Vorstellungen über Christsein verwirklichen? So stelle ich mir es vor und so werde ich es machen. Oder frage ich wirklich, mit meinem Herzen, frage ich wirklich nach dem Plan Gottes, den er uns in seinem Wort mitgeteilt hat. Glaubt mir, ich kenne dieses Argument Jesus alleine, in Anführungsstrichen, Jesus alleine, das ist ein Argument. Ich kenne dieses Argument sehr gut. Und wisst ihr was? Dem stimme ich auch voll und ganz zu, mit Ausrufezeichen. Jesus alleine. Ich stimme aber nicht zu, wenn das plötzlich bedeuten soll, Jesus alleine, also ohne Heiligen Geist. Ich will das kurz erklären. Dem kann ich nicht zustimmen. Jesus alleine, ja. Aber dann bitte den Jesus, dessen Leben und dessen Lehre wir im Neuen Testament vor Augen gestellt bekommen. Ich möchte euch ein paar Worte vorlesen, die dieser Jesus, wenn wir von Jesus alleine reden, die dieser Jesus seinen Jüngern gesagt hat. Und weil das Gottes ewiges Wort ist und weil Gott unveränderlich ist, gelten die Worte, die Jesus seinen Jüngern gesagt hat, genauso für uns. Können wir denn zustimmen? Okay. Dann lesen wir jetzt mal ein paar Worte, die Jesus über den Heiligen Geist gesagt hat. Original. Jesus Lehre pur. Johannes 14, Vers 15 bis 18. Dort sagt Jesus, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Dann geht es weiter. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Also Jesus redet vom Beistand und sagt gleichzeitig, ich lasse euch nicht verwaist zurück, ich komme zu euch. Dann kriegen wir eine Vorstellung, wie eng Jesus und der Heilige Geist sind. Sie sind eins in der Dreieinigkeit. Wenn der Heilige Geist kommt, kommt Jesus. Wir können das gar nicht auseinander dividieren. Und noch Vers 26. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird, in meinem Namen, sagt Jesus, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also der Heilige Geist ist notwendig, damit er uns an alles erinnert, was Jesus gesagt hat. Jesus sagt also, wie dringend notwendig er es hält, dass wir den Heiligen Geist haben. Jesus alleine, ja, aber nur mit dem Heiligen Geist, weil Jesus genau das will. Und es ist ein rein menschliches Phänomen, das auseinanderdividieren zu wollen. Die nächste Stelle, in der Jesus über den Heiligen Geist lehrt, ist Johannes 16, Vers 7 bis 14. Da sagt Jesus, ich sage euch die Wahrheit. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Ich lese bei 12 weiter. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, sagt Jesus. Denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sage ich, dass er, der Heilige Geist, von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird. Also lasst uns Jesus und den Heiligen Geist nicht irgendwie künstlich trennen. Wir können nicht Jesus haben ohne den Heiligen Geist. Da ist etwas total faul, wenn wir diese Vorstellung haben. Jesus, ja, Jesus allein, aber so wie er gesagt hat, mit dem Heiligen Geist, ohne Wenn und Aber. In Johannes 20, Vers 22 geht es weiter. Hier sehen wir Jesus als den, der Kreuz und Grab hinter sich hat, als den Auferstandenen. Und er begegnet an dem ersten Tag, am Tag seiner Auferstehung, den Jüngern. Und er kommt einfach in ihre Mitte, obwohl die Türen zu waren. Und er begrüßt sie, Friede sei mit euch. Und dann steht er, und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Das ist das Erste, was Jesus tut als Auferstandener, als er wieder im Kreis seiner Jünger ist. Er haucht sie an und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Es ist der ausgesprochene Wille von Jesus, dass wir den Heiligen Geist empfangen sollen. Und es ist das ganz glasklare Wissen, der Heilige Geist kommt von Jesus. Es gibt immer so ein paar seltsame Menschen, die verkündigen, ja, das kann auch ein Geist von unten sein und was weiß ich nicht. Wenn wir den Heiligen Geist haben wollen und mit Jesus leben und den Heiligen Geist von ihm empfangen, dann ist das der Heilige Geist. Und dann ist es eine Sünde zu sagen, das ist der Geist von unten. Wer untersteht sich so etwas? Das verurteilt Jesus aufs Allerschärfste. Die letzte Stelle, in der Jesus über den Heiligen Geist spricht, ist Apostelgeschichte 1, Vers 4 und 5. Er ist immer noch als der Auferstandene mit seinen Jüngern zusammen. Hinter ihnen liegen 40 Tage, in denen Jesus sie gelehrt hat von den Dingen des Reiches Gottes. Und das ist jetzt der letzte Tag, in dem Jesus noch bei ihnen ist. Und er sagt ihnen wirklich das Letzte, was er ihnen noch mitgeben kann. Worauf kommt er zu sprechen? Auf den Heiligen Geist. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, so sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser. Ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Sagt Jesus explizit, wenige Tage, keine Wochen, keine Monate, wenige Tage. 10 Tage hat es gedauert. Und Jesus spricht von der Verheißung. Das hat was zu bedeuten. Er spricht nicht davon, sondern ihr werdet auf eine Verheißung des Vaters warten, sondern auf die Verheißung. Welche Verheißung war das? Das war die Verheißung, die Anja im Lobpreis vorgelesen hat. Joel 3. Gott gießt seinen Geist auf alles Fleisch aus. Das ist die Verheißung des Vaters, sagt Jesus. Wie hoch er diese Verheißung legt, das ist die Verheißung des Vaters, dass wir den Heiligen Geist empfangen sollen. Das ist der ausgesprochene Wille des Vaters. Und Petrus erkennt das, als das Pfingstwunder kommt, und er sagt, das ist die Erfüllung von Joel 3. Und er liest in der Pfingstpredigt von Petrus kommt dieses ganze Kapitel nochmal vor. Also, bitte, ich will mich nicht überheben, aber erzähle mir keiner, dass Jesus allein bedeuten würde, wir könnten auf den Heiligen Geist verzichten. Das ganze Zeugnis von Jesus selbst spricht komplett dagegen. Jesus allein, ja, aber mit Jesus ist der, der im Heiligen Geist tauft. Diesen Jesus, den meinen wir. Und Jesus weiß, das hat ja einen Grund, dass wir den Heiligen Geist brauchen. Und er weiß, wie sehr wir seinen Geist für unser Leben brauchen. Jesus selbst brauchte den Heiligen Geist. Jesus ging nicht über diese Erde ohne den Heiligen Geist. Er empfing ihn bei seiner Taufe. Sagt die Bibel klar. Er kam sichtbar wie eine Taube auf ihn und blieb auf ihm. Also Jesus selbst brauchte den Heiligen Geist. Also die beiden konkurrieren nicht miteinander, sie sind eins. Und wenn Jesus dann mit dem Heiligen Geist, durch den er wirkte, und das ist etwas, was wir erkennen müssen und was wir auch in aller Klarheit lehren und verkündigen. Was verkündigen wir als Gemeinde? Es gibt nur eines, was ich auf dem Herzen habe, was wir als Gemeinde verkündigen. Das ist die Lehre der Apostel. Da sind alle diese Dinge drin, die unverhandelbar sind, die unverrückbar sind, wo wir eine Meinung haben dürfen, aber diese Meinung müssen wir in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes bringen. Wir können mit unserer Meinung kommen, aber es muss ein gesunder Meinungsaustausch kommen. Ich komme vielleicht mit meiner Meinung, aber ich gehe mit der Erkenntnis dessen, was Gott für mich will und für uns als Gemeinde will. Wir lehren die Lehre der Apostel, die vor 2000 Jahren gelehrt wurde, so lehren wir sie auch heute. Und damit nehmen wir unseren von Gott gegebenen Auftrag wahr. Warum? Damit mangelhafte Lehre und damit auch Irrlehre hier in unserer Region endlich ein Ende finden. Das ist eine Berufung, die wir als Gemeinde haben, die Wahrheit aufzurichten, weil Jesus die Wahrheit ist. Das wollen wir tun. Übrigens, aus diesem Grund, da bin ich fest von überzeugt, hat Gott dem Hartwig auch aufs Herz gelegt, diese Konferenz im November durchzuführen. Damit die Wahrheit hier in unserer Region, wo jahrzehntelang Dinge, ich will nicht sagen, einfach böswilligerweise falsch verkündigt wurden, aber wo Dinge einfach nicht verkündigt wurden, wo Dinge weggelassen wurden. Und wir wollen an diesem Wochenende die Wahrheit verkündigen. Was bedeutet Jüngerschaft? Was bedeutet biblischer Gemeindebau? Was bedeutet wirklich Umkehr mit meinem ganzen Leben in die Nachfolge Jesu zu kommen? Das wollen wir verkündigen. Und dann möchte ich noch auf einen Punkt kommen, den ihr vielleicht bei diesem Thema gar nicht erwartet und den auch ich erst relativ spät in der Predigtvorbereitung so, ja, den Gott mir mitgeteilt hat, den ich gar nicht auf dem Plan hatte. Es ist das Thema Demut und Stolz. Was wir hier verstehen müssen bei diesem Thema ist, dass wir als Jünger Jesu auf den Heiligen Geist angewiesen sind. Das müssen wir verstehen. Wir sind auf ihn angewiesen. Und in unserem Herzen ist vielleicht manchmal so dieses Denken, ja, ich bin Jünger Jesu, aber ich bin noch auf nichts angewiesen. Ich komme schon, ich weiß doch alles, ich komme schon selbst zurecht. Das hat etwas mit Demut und Stolz zu tun. Zu erkennen, ich bin auf den Heiligen Geist angewiesen als Jünger Jesu. Es ist in meinen Augen eine Art von Demut, oder es ist in meinen Augen Demut, besser ausgedrückt, sich selbst einzugestehen, dass die eigene Kraft nicht ausreicht, ein Leben zu führen, das die Herrlichkeit Gottes und das meine eigene Erlösung wirklich widerspiegelt. Ich bin sogar überzeugt, dass die eigene Kraft, dass meine eigene Kraft, dass das die Möglichkeiten Gottes hindert oder sogar vollkommen ausbremst. Was kann denn Gott in meinem Leben tun, wenn ich selbst doch alles tue? aus meiner eigenen vermeintlichen Kraft heraus. Dann kann Gott nichts tun. Er kann dann tun, wenn ich erkenne, ich brauche den Heiligen Geist. Herr, gib mir deine Kraft, ich bin am Ende, meine Kraft ist unnütz. Das hat was mit Demut zu tun. Gott füllt nur leere Hände. Das ist ein Prinzip des Reiches Gottes. Und um dieses Prinzip zu verstehen, muss ich demütig werden. Ich muss jeden Stolz niederlegen. Das ist etwas, was ich aktiv tun muss und worum ich beten darf. Petrus sagt, dass Gott widersteht den Stolzen, er widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, den gibt er Gnade. 1. Petrus 5, Vers 5. Also demütige Menschen sind die, die von Gott gefüllt werden. Womit gefüllt werden? Mit Heiligem Geist. Mose wird der demütigste Mensch genannt, der je über diese Erde ging. 4. Mose 12, Vers 3. Und Gott hatte seinen Geist auf Mose gelegt. 4. Mose 11, lesen wir das. Wie Gott von diesem Geist, der auf Mose lag, nahm. Und das, was er nahm, hat ausgereicht, um 70 weitere mit Heiligem Geist zu füllen, die dann wiederum in Sprachen gebetet haben. Und ja, der demütigste Mensch, der über diese Erde ging, war Mose und er war voll Heiligen Geistes. Und auch die Gesinnung von Jesus war echte und tiefe Demut. Das ist ganz klares biblisches Zeugnis über Jesus. Wir lesen das in Philipper 2, Vers 5. Dort steht, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Und dann die Frage, welche Gesinnung war das denn? Das lesen wir dann kurz vorher in den Versen 2 bis 4. Diese Gesinnung von Jesus sollen wir in unserem Herzen haben. Und welche Gesinnung meint Paulus damit? Dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig, eines Sinnes, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Wir brauchen Demut. Wir müssen wegkommen von dieser Einstellung, ich bin an dem Punkt, wo ich jetzt im Grunde alles weiß und jetzt kann ich loslegen. Wir brauchen wirklich Demut, dass wir immer wieder neu den Heiligen Geist brauchen und uns mit ihm ja, füllen müssen, voll des Heiligen Geistes werden müssen. In Apostelgeschichte 10, Vers 38 lesen wir, Petrus predigt da im Haus des Cornelius und er redet über Jesus. Und er sagt Folgendes in dieser Predigt. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Jesus war so demütig, dass der Vater ihn vollkommen mit seinem Heiligen Geist füllen konnte und damit verbunden eben auch mit der Kraft aus der Höhe. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und Jesus hat den Heiligen Geist und er hat die Kraft damit empfangen. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Also wenn Jesus den Heiligen Geist braucht, um das zu tun, was er getan hat, dann brauchst du ihn auch und ich brauche ihn auch. Wir brauchen ihn mehr als alles andere. Das Das ist die Grundlage und gehört zu den Grundlagen eines Lebens in Jüngerschaft. Ein Merksatz. Es wächst keine Frucht des Geistes in deinem Leben ohne den Heiligen Geist selber. Wir wollen ja die Frucht des Heiligen Geistes, wollen wir. Es wächst keine Frucht des Geistes in deinem Leben ohne den Heiligen Geist selber. Und du empfängst auch keine Gaben des Geistes ohne den Heiligen Geist selber. Wie schön ist das, wenn wir Gaben haben, vom Heiligen Geist verliehen bekommen. Und ich sehne mich danach. Aber du empfängst keine Gaben des Geistes ohne den Heiligen Geist, ohne den Geber dieser Gaben. Und ich glaube, einer der Gründe, die uns am meisten daran hindern, den Heiligen Geist zu empfangen, ist die in uns schlummernde, tiefe Überzeugung, dass wir die Dinge doch alleine schaffen können. Das ist etwas, was uns hindert, den Heiligen Geist zu empfangen. Mit dieser in dir schlummernden Überzeugung wirst du Schwierigkeiten haben, den Heiligen Geist zu empfangen. Es ist ein großer Trugschluss, dem wir da erliegen. Und ein zweiter Grund, sich nicht nach der Geistestaufe auszustrecken, hört gut zu, ist die Angst, damit alles aus der Hand zu geben. Jetzt wirklich alles aus der Hand zu geben, sozusagen die Kontrolle zu verlieren. Und es gibt Verkündiger, die werden nicht müde, den Leuten zu sagen, ja, auch wenn du in Zungen sprichst, du hast nach wie vor alles unter Kontrolle. Wollen wir das? Wie schön ist das mal, wirklich Kontrolle zu verlieren und zu wissen, der Heilige Geist ist da und er übernimmt die Kontrolle. Warum legen wir so einen Wert darauf, immer wieder zu betonen, also du bist nicht in Trance, du redest in Sprachen, aber du hast alles unter Kontrolle. Du kannst jederzeit aufhören, wenn du willst. Ich frage mich ernsthaft, ist das das, was wir wollen? Wollen wir die Fäden in der Hand behalten? Im tiefsten Innern ist es versteckter Stolz, der mich hindert, dem Heiligen Geist alle Räume meines Lebenshauses zu übergeben. Auch den Raum, den ich bisher so schön versteckt zugeschlossen habe, in den ich niemanden gucken lasse. Auch nicht meinen Ehemann, auch nicht meine Ehefrau, niemanden. Im eigentlichen Sinne dann auch Jesus nicht. Aber Jesus kann durch Türen durchgucken. Das ist Stolz. Und er hindert mich somit auch, in Sprachen zu reden, dieser Stolz. Denn wenn ich in Sprachen rede, übergebe ich dem Heiligen Geist meinen Mund und die Kontrolle über meinen Mund. Übrigens nicht nur bei der Sprachenrede, sondern auch wenn ich normal rede, soll der Heilige Geist die Kontrolle über meinen Mund haben. Paulus schreibt, dass mein Verstand, wenn ich in Sprachen rede, fruchtleer ist. Das heißt, mein Verstand hat Sendepause. Das ist eine große Schwierigkeit für uns, weil der Verstand ist uns schon sehr, sehr wichtig. Ich will nicht den Verstand verlieren. Aber hier darf ich ihm mal wirklich Ruhe gönnen, wenn ich in Sprachen rede. Ich darf dem Heiligen Geist meinen Mund und mich selbst vollkommen übergeben, damit er reden kann und mein Verstand mal ruhen darf. Es ist etwas, was wir wirklich durchdenken dürfen und wo wir eine Entscheidung treffen dürfen. Will ich das? Wisst ihr, ich kann Buße tun. Ich kann wirklich umkehren von meinem verkehrten Weg und ich kann Sündenvergebung empfangen. Ja, mich auch taufen lassen im Gehorsam auf das Gebot Jesu. Und bei all dem kann ich auf eine seltsame und kaum zu erklärende Art und Weise immer noch das Heft selbst in der Hand behalten. Das geht. Ich habe Gespräche mit Menschen geführt, da waren diese Dinge alle da. Und ich hatte immer noch den Eindruck, er hat alles selbst in der Hand, der oder die oder wie auch immer. Das ist fast nicht zu erklären. Und aus diesem Grund gehört zu einem Start ins Leben in der Nachfolge Jesu unbedingt die Taufe in den Heiligen Geist dazu. Das ist so absolut wichtig. Denn spätestens hier, an diesem Punkt, muss ich die Fäden meines Lebens endgültig aus der Hand geben. Darum ist sie, die Geistestaufe, ein unverzichtbarer Teil des Startes in ein Leben als Jünger Jesu. Spätestens hier offenbart mir mein Herz, ob ich wirklich bereit bin, alles aus der Hand zu geben, alles niederzulegen und alles in die Hand dessen zu geben, der mich geschaffen hat und der in mir leben will. Gott ist der Herzenskenner, dem ich nichts vormachen kann. Übergib dem Herrn alles. Übergib dem Herrn deinen Mund. Übergib ihm deine Augen, dass er bestimmen darf, was du siehst und was du nicht siehst. Übergib ihm deine Hände. Übergib ihm dein Denken. Übergib ihm einfach alles, was du bist und auch alles, was du hast. Übergib es ihm. Bei ihm ist es in allerbesten Händen. Mach das alles zu einem Besitz des Heiligen Geistes. Das ist Heiligung, wenn wir dem Herrn das alles übergeben. Ein Negativbeispiel sind Hananias und Sapphira. Sie verkauften einen Acker, ihr kennt die Geschichte, und sie gaben vor, den ganzen Erlös dieses Ackers in die Gemeinde zu geben. Sie haben das vor den Aposteln niedergelegt. Und durch die Idee, Geld für sich zurückzubehalten und so zu tun, als ob sie den ganzen Erlös gegeben hätten, haben sie wen belogen? Sagt die Bibel. Wisst ihr es? Wir haben den Heiligen Geist belogen. Da steht da explizit, Apostelgeschichte 5, Vers 3, Satan hatte ihr Herz erfüllt, sagt Petrus Hananias. Satan ist der Vater der Lüge und Satan ist stolz ohne Ende. Und dadurch war das plötzlich die Natur von Hananias. Er hat den Heiligen Geist belogen, er hat etwas vorgegeben. Er hat nicht nur Petrus belogen und die Gemeinde. Und die Bereitschaft, im Heiligen Geist getauft zu werden, ja, sich auszustrecken nach der Fülle des Geistes, zeigt die wirkliche Gesinnung deines Herzens auf. Zuerst zeigt sie es Gott auf, aber dann zeigt sie es auch dir selbst auf. Also bitte sei dir selbst gegenüber ehrlich und prüfe dich, ob du ein Tempel des Heiligen Geistes sein willst. Genau das ist der Plan Gottes für dein Leben. Du sollst Tempel des Heiligen Geistes sein. Und hungrige Menschen sind diejenigen, die am ehesten bereit sind, sich füllen zu lassen. Denke daran, habe ich in der letzten Predigt gesagt, ein Ausspruch von Daniel Kolender. Je trockener ein Stück Holz ist, desto eher fängt es Feuer. Wenn du dich trocken fühlst, wenn du Hunger hast, nach dem Wasser des Lebens. Wenn du so ein trockenes Stück Holz bist, dann bist du am ehesten bereit dazu, den Heiligen Geist zu empfangen. Der nächste Punkt, es wird heute ein bisschen länger, tut mir leid, aber wir haben Zeit, am ganzen Sonntag. Ach, so lange dauert es nicht. Der nächste Punkt ist zu Jesus kommen, dem Täufer in den Heiligen Geist. Matthäus 3, Vers 11 finden wir das, dass Jesus der Täufer in den Heiligen Geist ist. Jesus ist einmal auf dem Laubhüttenfest, lesen wir in der Bibel, von dem Johannesevangelium. Und dort lehrt er und dort beobachtet er auch das ganze Treiben. Am letzten Tag dieses Festes wurde wie immer ein Ritual durchgeführt an diesem Laubhüttenfest. Die Menschen gingen, der Priester voran, gingen an die Gihonquelle, wo dieser Priester einen Krug mit Wasser gefüllt hat. Und unter dem Festgesang der Pilger ging der Priester damit wieder zurück zum Heiligtum. Und dort setzte der Priester an, das heilige Wasser in die kupfernen Schalen am Fuß des Altars zu schütten. Also was am letzten Tag dieses Ritual war, habe ich gerade beschrieben. Was bedeutete dieses Ritual? Dieses Wasser, das die Priester in die Schalen schütteten, war ein Erinnern daran, dass Gott mitten in der Wüste frisches Wasser aus dem Felsen sprudeln ließ. Das war die Erfahrung und ein Erinnern daran, was damals geschehen war. Ohne dieses Wasser aus dem Felsen wären die Israeliten verdurstet. Und dann geschah dieses Wunder. Und Wasser quoll mitten aus einem trockenen Felsen. Der Fels aber, so spricht Paulus, war Christus. 1. Korinther 10, Vers 4, der Leitvers unserer Gemeinde. Der Fels aber ist Christus. Und Paulus sagt, es war ein geistlicher Trank, der dort aus dem Felsen kam. Das ist also ein Bild für den Heiligen Geist, den wir von Jesus empfangen. Denn Jesus ist der Fels. Und aus seinem Leib fließen Ströme lebendigen Wassers, was die Israeliten damals getrunken haben. Der Fels ist Christus. So, und in diesem ganzen Geschehen, in diesem Ritual, passiert etwas. Und zwar hat niemand damit gerechnet. Es war immer jahrzehntelang, jahrhundertelang Brauch. Und plötzlich passiert etwas, da ist einer, der stört. Jesus, der mitten in diesem Geschehen dabei ist, steht auf und ruft etwas. Das war wirklich spannend damals. Wer wagt es, das Ritual zu stören? Und er ruft etwas aus, was die Menschen in höchstes Erstaunen versetzt. Wir lesen das. An dem letzten Tag, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus auf und rief laut. Und er sprach: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das hat Jesus da gerufen. Kommt zu mir, wenn ihr das Wasser des Lebens haben wollt. Er ist der Fels. Wir brauchen kein Erinnern mehr. Wir brauchen Jesus. Dann lesen wir weiter. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Aber das war das erste Mal, dass Jesus ganz klar gesagt hat, ihr sollt den Heiligen Geist empfangen und ihr empfangt ihn von mir. Ich bin der Fels und das Wasser, das aus mir kommt, das ist der Heilige Geist und ihr sollt es empfangen. Das ist der ausgesprochene Wille von Jesus. Und er gibt diesem Ritual endlich seine wahre Bedeutung. Jesus sah den wirklichen Durst der Menschen und er sah, wie diese Rituale zu leeren Hüllen geworden waren, die niemandem mehr wirklich den Durst stillen können. Wollen wir Rituale oder wollen wir echtes, überfließendes Leben? Das bekommen wir, wenn wir uns voll und ganz Jesus hingeben. Wir wollen dieses echte, geistliche Wasser, das wirklich unseren Durst stillt. Im Grunde, es muss ein Ende haben mit einem Christsein, wo ich immer noch ständig Durst habe, elementaren Durst. Weil der Heilige Geist ist da, der meinen Durst stillt. Das ist das Wasser des Lebens, das Jesus mir gibt. Und heute haben die Menschen Durst ohne Ende. Und sie suchen verzweifelt, was diesen Durst stillen kann. Sie sind so durstig, dass sie die giftigsten Sachen trinken. weil sie Durst haben. Ich habe mal gelesen, wer wirklich am Verdursten ist, der trinkt Brennspiritus, damit irgendetwas den Durst stillen kann. Das muss man sich mal vorstellen. Und die Welt verdurstet und die Menschen ziehen sich Medikamente und Alkohol und die gefährlichsten Drogen rein. Nur damit der Durst endlich aufhört. Das ist die Situation in dieser Welt. Sie suchen das Wasser und bekommen Müll für ihr Leben. Aber wir können ihnen wirklich Wasser geben. Das Wasser, das sie brauchen. Sie suchen Wasser in Esoterik, in Heilsteinen, in Wahrsagerei. Ganz prominente Menschen bekennen in Talkshows, ich gehe regelmäßig zu meiner Wahrsagerin, es wird mal wieder Zeit. Irre ist das. Und sie suchen in fernöstlichen Religionen, in exzessivem Sex und wo auch sonst immer, suchen sie, was in Wirklichkeit nur Jesus geben kann. Jesus sagt, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir. Das ist unsere Botschaft für die Welt. Wir wissen das. Und jetzt ist es an der Zeit, die Menschen um uns herum an die Quelle zu führen. Und ich bin überzeugt, dass Gott uns diese Konferenz vor die Füße legt. Das haben wir uns nicht ausgedacht. Das hat uns Gott wirklich vor die Füße gelegt. Damit wir eine Gelegenheit bekommen, dieser Region, diesen Menschen, die hier Durst haben, die Wahrheit zu sagen. Und die Wahrheit ist Jesus. Und wir erleben im Moment, wie Gott in unserer Gemeinde wirkt. Wir müssen nur mal die Augen dafür haben. Wie er Wunder wirkt. Er holt Peter aus seiner Finsternis heraus. Er hat das bekannt, deswegen, ich wiederhole nur, was du gesagt hast. Er holt ihn aus seiner Finsternis heraus und das Leben von Peter und Uli steht plötzlich auf dem Kopf. Und es ist ganz normal, dass man, wenn man auf dem Kopf steht, sich erstmal neu orientieren muss. Also ihr bleibt auf dem Kopf, nicht wieder auf die Füße. Aber man muss sich neu orientieren. Das sind Wunder, die Gott in unserer Mitte tut. Gott führt Hashem und seine Familie und er führt Mochta in unsere Gemeinde. Die hätten wer weiß wo landen können, in Deutschland oder in Europa. Er führt sie in unsere Gemeinde und wir dürfen erleben, wie Gott sie berührt, wie Gott sie anspricht, wie sie Jesus erkennen und wie sie ihr Leben Jesus übergeben. Das sind wirkliche Wunder, die wir erleben können. Das ist nicht selbstverständlich. Und Gott hat noch viel mehr vor. Das ist meine tiefe Überzeugung. Ich bin davon überzeugt, dass Gott uns als Gemeinde gebrauchen will, um einen Zug und damit er einen Zugang für unsere Region bekommt, einen neuen Zugang. Wir haben eine geistliche Verantwortung für unsere Region und Gott hat uns als Gemeinde gewollt. Und er braucht, ja, er braucht wirklich unsere Gebete, unser festes Wollen, unser sich ihm zur Verfügung stellen, damit er einen neuen Zugang hier in unser Gebiet bekommt. Und dafür brauchen wir den Heiligen Geist. Wir haben eben schon gehört, wozu Jesus den Geist in unser Leben sendet. Ich habe es mal kurz erwähnt. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird. Kraft werdet ihr empfangen. Wir sollen seine Zeugen sein, hier vor Ort, in unserer ganzen Region und sogar weltweit. Das sagt er nämlich. Und ihr werdet, wenn ihr diese Kraft bekommen habt, werdet ihr meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde. Dafür brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Wir haben noch keine Vorstellung, wo Gott uns wirklich hinführen wird. Aber an seiner Hand werden wir Schritte weiter vorwärts gehen. starten wir doch mal hier in unserer Region und lassen wir es uns von Gott aufs Herz legen, dass diese Tage im November, dass es ein Meilenstein sein soll für Gott hier in unserem Gebiet, für das Hinterland. Gott ist nichts unmöglich. Gott sind alle Dinge möglich. Und unsere Kraft ist klein, aber Gott hat schon so oft die ganz kleine Kraft gebraucht, um große Wunder zu tun. Sind wir davon überzeugt? Amen. Willst du persönlich den Heiligen Geist empfangen? Damit dein Durst gestillt wird und damit du auch andere zu der Lebensquelle führen kannst? Wenn du das willst, und damit komme ich auch jetzt zum Ende der Predigt, aber der Gottesdienst ist dann noch nicht zu Ende. Wenn du das willst, wenn du den Heiligen Geist noch nicht in der Fülle empfangen hast, aber wenn du das willst, dann gibt Gott dir jetzt Zeit und Raum, damit sein Wille, ist es sein Plan, wirklich zur Erfüllung kommen kann. Und darum möchte ich jetzt eine kurze Zeit geben, wo du wirklich Gott darum bitten kannst, ganz konkret mit deinem Herzen bitten kannst: Herr, ich bitte dich um die Fülle deines Heiligen Geistes. Ich bitte dich darum, dass du, Jesus Christus, mich jetzt in den Heiligen Geist taufst. Jesus ist der Täufer im Heiligen Geist. Und warum ist er das? Weil er seine Aufgabe tun will. Weil er wirklich dich in den Heiligen Geist taufen will. Der wird deine Bitte erfüllen. Und das Falscheste, was du machen kannst, ist dir jetzt den Kopf darüber zu zerbrechen. Vertraue Jesus. Er ist der Handelnde. Er ist der, der dich in den Heiligen Geist taufen will. Und er ist der, der gerne deine Bitte hört. Ja, Jesus, ich will das. Ich begehre das. Ich brauche deine Kraft für mein Leben. Ich möchte dir auch das biblisch belegen. Das ist so wichtig, dass wir wirklich erkennen, dass wir nicht als Gemeinde hier nur fromme Predigten haben, sondern dass das wirklich aus dem Wort gespeist ist. Ich möchte dir das belegen. Ich lese eine letzte Stelle und Gott stellt sich zu seinem Wort. Das ist Lukas 11, Vers 9 bis 13. Es ist Lehre pur von Jesus. Und er drückt damit aus, was er will. Er sagt: Und ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Wen von euch der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten? Und wird er ihm statt des Fisches etwa eine Schlange geben? Oder auch, wenn er um ein Ei bäte, er wird ihm doch nicht etwa einen Skorpion geben? Jetzt kommt ein ganz wichtiger Vers. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Amen. Das hat Jesus gesagt. Bitte deinen Vater im Himmel um den Heiligen Geist und du wirst keinen Skorpion bekommen. Was ein Unsinn. Du wirst den Heiligen Geist empfangen. Weil das steht hier. Das ist der ausgesprochene Wille Gottes. Die ganze Stelle zielt darauf ab. Und darum nehmen wir uns jetzt Zeit. Darum geh jetzt vor deinen Vater im Himmel und bitte ihn um den Heiligen Geist. Ganz konkret, es ist ein Herzenswunsch. Drück ihm das aus. Herr, du siehst, wie sehr ich das möchte. Bitte, gib mir. Und er wird geben. Und es ist nicht komplizierter, als es hier steht. Glaub das, vertraue. Es ist einfach. Und wenn du das dann konkret machen willst, dann bitte ich dich, nach vorne zu kommen, damit wir dir die Hände auflegen können. Bitte auch einen Jürgen und einen Dennis, Evi, Carola ist hinten vielleicht, mit nach vorne zu kommen, damit wir dir die Hände auflegen können, so wie es in der Bibel gesagt ist, damit du die Kraft des Heiligen Geistes empfangen kannst. Das Hände auflegen ist keine Voraussetzung. Der Geist Gottes kommt auch ohne Handauflegung. Auch diese Stellen gibt es in der Schrift. Aber es kann dir eine Hilfe sein. Denn oftmals wird das in der Bibel so erwähnt, dass es wirklich eine Hilfe ist, dass du das spürst und erlebst. Darum lasst uns jetzt einfach Zeit nehmen für persönliches Gebet. Ich setze mich auch dahin und wenn ich wieder aufstehe, bitte ich Jürgen, Dennis und so weiter nach vorne kommen, Claudia. Und wir stehen dann hier zur Verfügung. Und wenn du spürst, du willst den Heiligen Geist haben, du willst ihn empfangen, dann beten wir für dich unter Handauflegung und Gott tut, was er tun will. Glauben wir das. Amen.
Jemand hier, der den Heiligen Geist empfangen möchte. Stellen wirst und dass du den Heiligen Geist ausgießen wirst über diese lieben Brüder und Schwestern. Ich danke dir dafür, dass du zu deinem Wort stehst und dass du jetzt den Heiligen Geist ausschüttest. Jetzt versuchen wir einfach die Hände aufeinander wir uns wirklich hören.
Diese Ströme des Lebens in das Haus, o Herr, über uns. O Herr, gieße neu die Kraft des Heiligen Geistes aus, o Herr, über uns. Diese Ströme des lebendigen Wassers sind, o Herr, über uns. O Herr, gieße neu die Kraft des heiligen Geistes aus, o Herr, über uns. Nur deine starke Hand kann uns befreien. Lass Wasser fließen, Herr, von deinem Thron. Gieß aus in unser Land den Lebensstrom. Diese Ströme des lebendigen Wassers aus, o Herr, über uns. O Herr, gieße neu die Kraft des heiligen Geistes aus, o Herr, über uns. Diese Ströme des lebendigen Wassers aus, o Herr, über uns. O Herr, gieße neu die Kraft des heiligen Geistes aus, o Herr, über uns. Unser dünnes Land, hör unser Schrei, nur deine starke Hand kann uns befreien. Lass Wasser fließen, Herr, von deinem Thron, gieß aus in unser Land. Diese Ströme des lebendigen Wassers aus, o Herr, über uns. O Herr, gieße neu die Kraft des heiligen Geistes aus, diese Ströme des lebendigen Wassers fort. O Herr, lebe auf. O Herr, diese neue wie Kraft des Heiligen Geistes auf. Land, Herr, unser Scheiß, nur deine starke Hand kann uns befreien. Lass Wasser fließen, Herr, von deinem Thron, gieß aus in unser Land. Diese Ströme des lebendigen Wassers aus. Du bist ein wunderbarer Herd, der mich zu frischem Wasser führt. Du hast so reich gedeckt, des Königs Tisch für mich, für mich. Du bist mein Stern. Wandre ich im finstern Tag, fürcht ich kein Unheil mehr, denn du bist hier bei mir, bei mir. Ich komm in deinen Tisch, ich komm. Ich bin gewiss, du bist ein wunderbarer Herr. Du hast mein Haupt gesagt mit dir, in welcher bis zum an deiner Hand wird meine Seele still, sie wird still. Ich komm an deinen Tisch. Ich komm und ich bin. Du bist ein wunderbarer Herr, der mich zu frischem Wasser fährt. Du hast so reich gedeckt, des Königs Tisch für mich. Du bist mein Stecken und mein Stab. Und wandre ich im finstern Tal, fürcht ich kein Unheil mehr, denn du bist hier bei mir. Becher bis zum Rand gefüllt. An deiner Hand wird meine Seele still.
Die Apostel hinabgekommen waren, beteten sie für die Menschen aus Samaria, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Wir haben hier nach biblischer Vorgabe gehandelt und sprechen es im Glauben aus. Ihr habt den Heiligen Geist empfangen. Es ist unabhängig von Gefühlen. Vertraue nicht auf deinen Verstand, vertraue nicht auf deine Gefühle. Vertraue auf das Wort Gottes. Jesus hat dich im Heiligen Geist getauft. Und es wird eine Kraft sein. Es ist es jetzt schon. Und wird es werden in deinem Leben. Und du wirst in der Kraft des Heiligen Geistes in deiner Nachfolge Jesu leben. Und du wirst alles empfangen von Jesus, der dich im Heiligen Geist getauft hat. Und wichtig ist jetzt, dass du das pflegst. Fange noch heute Abend, spätestens morgen früh, damit an und fahre fort, in Sprachen zu reden. Lass deinen Verstand dich nicht irreleiten. Fang an, morgen früh in Sprachen zu reden und den Herrn in Sprachen zu loben und wisse, dass das der Heilige Geist ist, der dir seine Worte in den Mund legt. Und die Kraft wird mehr und mehr werden. Und du wirst ein Leben in der Nachfolge führen, wo andere Menschen sagen, was ist denn mit dem passiert? Was ist denn mit der passiert? Jesus hat dich im Heiligen Geist getauft. Glaube das. Er ist der Handelnde. Wir haben dir keine Show gemacht. Lass dich nicht irreleiten. Jesus, ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass du selber hier gehandelt hast. Ich danke dir dafür, dass du deinen Heiligen Geist ausgegossen hast auf unser trockenes Land, damit es bewässert wird. Und damit wir wirklich diese Quelle in unserem Leben haben, diese Quelle lebendigen Wassers. Und dass dieses Wasser jetzt mehr und mehr herausfließen wird, Ströme lebendigen Wassers, damit Menschen es sehen und davon angesteckt werden und damit es mehr wird, Herr. Lass uns deine Zeugen sein. Wir haben jetzt Kraft empfangen, um deine Zeugen zu sein in unserem Alltag. Herr, das ist alles nicht nur Selbstzweck, sondern die Kraft des Heiligen Geistes ist dazu da, um Zeugen für dich zu sein, Jesus Christus. Weil du dich nicht damit begnügst, dass nur wir empfangen haben, sondern du willst, dass hier alle Menschen es empfangen. Alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, Herr. Jesus, ich danke dir dafür, dass du deinen Heiligen Geist ausgegossen hast. Ich danke dir für diesen heiligen Augenblick, den du geschenkt hast. Und so bete ich darum, dass du jetzt deinen Segen auf uns legst. Dass du dein Angesicht leuchten lässt über unserem Leben, über unserem Sein. Und dass du die Kraft des Heiligen Geistes vermehrst. Wir lesen in deinem Wort, dass das sich wiederholen wird und dass es mehr werden wird. Und wir preisen dich dafür, Jesus Christus. Geben dir alle Ehre. So geht hin im Segen des Herrn und im Frieden des Herrn. Als geistgefüllte Menschen im Namen Jesus Christus. Amen. Amen. Amen.